Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüße. Und dann reden wir über die Arbeit, das Leben und alles drumherum. Und meistens, normalerweise, habe ich dabei natürlich eine tiefe, sonore, angenehme und gesunde Stimme. Dieses Mal allerdings nicht. Also, ich habe es nicht geschafft, weder in der Folge klinge ich gesund, noch hier in der Anmoderation, wobei ich mir zwischen beidem extra ein paar Tage geschenkt habe, um zumindest in der Anmoderation, also, ne, wie gewohnt, geschmiert wie ein Nutella-Brot, wunderbar elegant zu klingen, hat nicht geklappt. Ich habe es geschafft, aus zwei unterschiedlichen Gründen jeweils krank zu klingen. Zum einen in der Folge selbst, ihr werdet es hören, die wurde aufgenommen am zweiten Tag nach dem ersten Stammtisch von OrkiCool, wo Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland nach Hamburg getingelt sind, um gemeinsam mit mir und Lea Irion, auch aus dem Team von OrkiCool, ja, so ein bisschen um die Häuser zu ziehen, lecker zu essen und am Ende dann 13 Stunden lang, um Gottes Willen, ich bin Mitte 30, was macht ihr denn mit mir, unterwegs zu sein? Und davon war ich noch angeschlagen. Man hört in der Folge, dass manchmal die Stimme versagt, ab ungefähr dem zweiten Vokal mancher längerer Worte. Die meiste Zeit über versteht man, was ich meine. Hier und da müssen wir uns alle ein bisschen anstrengen. Aber es lohnt sich, denn der Gast, der sich ebenfalls dieser Herausforderung stellen musste, war und ist ein ganz wunderbarer, nämlich Markus Böhm, schon seit vielen Jahren Redakteur beim Netzweltressort des Spiegels, bei Spiegel Online, da schreibt er schon seit vielen Jahren über eine ganze Reihe von Themen. Das liegt dem Netzweltressort so ein bisschen eigen. Da geht's um, im Grunde, ich versuche es in der Folge zu beschreiben, um alles, was irgendwie am Internet angeschlossen ist. Also Hacking, Datenschutz, Influencer, Online-Communities und eben auch Spiele und Spielkultur. Und das ist für mich und für uns ja ganz besonders interessant und für mich nochmal obendrein, weil ich auch jahrelang für den Spiegel, für Spiegel Online als Freier geschrieben habe, hier und da auch immer mal wieder und da vor allem auch mit Markus zusammengearbeitet habe. Und ich habe immer dadurch quasi die Außenperspektive bekommen, okay, wie ist es denn, ne, für die zu arbeiten und welche Themen auf der Seite auch wirklich erscheinen werden. Aber ich habe nie nachgefragt, was ich vielleicht auch hätte einfach mal machen können, okay, wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus? Wie funktionieren die Abläufe bei euch? Gottes Willen, dieses Wort war schwerer als gedacht. Wie funktionieren die Abläufe bei euch? Wie entscheidet ihr euch für bestimmte Themen? Wann entscheidet ihr, eine Paywall zu setzen, die wir mittlerweile alle kennen und wann nicht? All das und viel mehr hat mich interessiert. Dann habe ich mir gedacht, so, ach Mensch, du, ey, lad den einfach mal ein und frag ihn einfach mal direkt, während das Mikro läuft. Und auf all diese Fragen und noch einige mehr hat er sehr interessante Antworten gegeben, sodass wir am Ende mehr oder weniger zu großen Teilen des Gesprächs darüber gesprochen haben, wie Spielejournalismus bei Spiegel Online funktioniert. Davon ab aber gab es auch noch Raum für das ein oder andere, ich sag mal, skurrilere Thema, denn skurril ist genau das richtige Stichwort. Markus hat lange Jahre einen Blog betrieben, der sich um skurrile Funde am Kiosk-Zeitschriftenregal drehte. Auch darüber sprechen wir. Und er hat ein Buch geschrieben über Fußballspiele. Auch da saß ich davor und dachte mir, okay, wir haben nicht mehr das Jahr 1895, dass man ein Buch schreibt über Fußballspiele. Aber nein, er hat das vor einigen Jahren tatsächlich ganz frisch gemacht. Und ich wollte wissen, warum. Warum ein Buch? Warum über dieses Thema? All das war auch ein Thema. So, jetzt habe ich die Klammer eigentlich anders gesetzt. Ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Gründe, warum ich krank klinge und habe angefangen zu erklären, warum ich in der Folge krank klinge. Okay, habe ich erklärt. Das zweite ist, ganz unspektakulär, hier in der Anmoderation, ich bin einfach nur krank erkältet. Ich habe es geschafft, habe mich direkt nochmal erkältet. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber die Wunder des Mit-30-Jährigen sind scheinbar grenzenlos. Naja, tut mir leid, da müssen wir jetzt alle durch. Ich werde die diversen Audiofilter auf Maximum stellen, damit ich vielleicht am Ende doch klinge wie Hades aus dem Herkules-Film. Schauen wir mal, was wird. Ach, naja. Leute, ich weiß, was los ist. Ihr wollt in die Folge. Ich würde einfach sagen, wir stoßen die Tür auf und hören uns beiden gemeinsam dabei zu, wie das hat grammatikalisch jetzt wenig Sinn ergeben. Jedenfalls, hier ist er. Markus Böhm und ich. Einfach nur, damit du dich nicht wunderst, warum sagt er denn nicht, ne, wer ich bin und so, unhöflich. Nein, die Antwort lautet, all das wurde in der Anmoderation geklärt.
Ja, ich kenne dein Format auch, also ne, ich habe es schon mal gehört, ich ahne, wie das grob abläuft zumindest.
Sehr gut, da freue ich mich. Ja, ich will das nie voraussetzen, weil ich dann denke, oh Gott, wie eingebildet klingt das denn, wenn ich den Leuten sage, naja, du weißt ja, wie das hier läuft, ich muss ja nichts erklären. Nein, dann doppel ich mich lieber.
Okay.
Übrigens, das ist etwas, was ich schon die ganze Zeit sagen wollte und es war schwer an mich zu halten und das vielleicht sogar nicht schon in Textform vorauszuschicken. Ich finde das gerade sehr magisch, dass wir uns hier zusammenfinden und ich kann dir auch sagen, warum. Ich weiß nicht, ob du das noch so präsent in deinem Kopf hast, aber jetzt kann ich es dir endlich mal erzählen mit genug zeitlichem Abstand. Und zwar folgendes. Es muss, ich glaube, entweder irgendwo Ende 2017 oder Anfang 2018 gewesen sein. Da stand ich in meiner Erdgeschosswohnung in Berlin und habe panisch und ängstlich auf mein Handy geguckt, weil ich wusste, du wirst gleich anrufen. Wenn du dich noch erinnern kannst, weißt du das noch? Da ging es darum, dass wir über erste Artikelideen mal quatschen wollten und mal gucken wollten, ob wir irgendwie, ich als frischgebackener Freelancer, wir zusammenarbeiten können. Weißt du das noch?
War das so Wolfenstein-Zeit, als das gerade groß war?
Ja, genau.
Ja, dann schon.
Ja. Ach, das war so aufregend. Ich hab's wirklich, wenn ich zeichnen könnte, ich wüsste ganz genau, wie ich das ausmalen müsste, wo ich stand, was um mich herum war, weil ich so nervös war. Und das hat sich so eingeprägt und jetzt finde ich das so schön, auf eine sehr entspannte Weise mit dir sprechen zu können. Und das war es im Grunde schon. Full Circle, ich freue mich riesig. Ja, und ich habe mir gedacht, weil der Moment sich so eingeprägt hat, nehmen wir den doch einfach mal als Dreh- und Angelpunkt für unser Gespräch hier. Und jetzt frage ich einfach mal, auch damit ich mal diese Geschichte höre, weil ich kenne sie ja gar nicht in der Ausführlichkeit, wie bist du an diesen Ort gekommen, an dem du warst, eben so 2017, 2018 herum, als du mich angerufen hast? Also Redakteur bei Spiegel, verantwortlich für Netzweltberichterstattung, aber eben auch für Spiele. Wie ging es denn da eigentlich hin? Das ist jetzt eine lange Antwort wird dadurch möglich. Antworte so ausführlich, wie du magst. Ich werde danach fragen.
Okay, also ich bin eigentlich kein Freund von erstmal die Biografie ewig lang. Also ich fasse es mal kurz. Ich war, glaube ich, immer schon so ein Mediennerd, der irgendwie, eine Klassenzeitung gemacht hat, der irgendwie mit Freunden Videos gedreht hat, der im Internet irgendwie Rezensionen zu Joghurtbechern geschrieben hat und so. Und so bin ich dann irgendwie in den Journalismus reingestolpert über mein Studium. Also ich habe im Prinzip Journalismus studiert an der Fachhochschule, war danach aber auch noch auf einer Journalistenschule, also das Maximum an Medien, was man sich so reinziehen kann. Bin dann über Zeitungen und so weiter unterwegs gewesen und in dieser Journalistenschule hatte ich beim Spiegel ein Praktikum gemacht und daraus hatte sich dann später ergeben, dass dort eine Stelle frei wurde. Ich war freier Mitarbeiter zwischendurch und so bin ich da reingeraten im Endeffekt und bin dann nach Hamburg gezogen für diesen Job. Und mein Chef Christian Stöcker damals war sozusagen der Games-Beauftragte. Der wurde dann später Professor an einer Hochschule und so kam es, dass dieser Pokal sozusagen, ich glaube, 2015, 2016 in meine Hände wanderte, der das aber auch vorher mit ihm schon zusammen gemacht hat. Und so kam es dann, dass ich quasi die Betreuung der Autoren in diesem Gebiet seitdem übernehme.
Seit längerer Zeit ist mal wieder ein Gast hier, der offenbar schon in sehr jungen Jahren wusste, wohin ihn mal sein beruflicher Weg führen sollte. Oft habe ich hier in Gesprächen dann so Anekdoten gehört, so man hat eine vage Ahnung, was man so möchte, aber im Grunde stolpert man einfach mal so ein bisschen vor sich hin und guckt, was dann so passiert. Und das sind immer sehr abenteuerliche Geschichten und spannende Geschichten und deine ist so schön zielgerade. Also ich höre da richtig raus und das jetzt ist eine Frage, das heißt bitte reingrätschen, wenn das völliger Quatsch ist. Ich höre da raus, Journalismus, ne, war immer so ein Ziel.
Ja, das wirkt rückblickend stringenter, als es ist, ne? Wie wahrscheinlich auch bei vielen Leuten. Also ich habe immer wirklich, ich habe richtig viele Zeitschriften gelesen, mein Leben lang als Kind, ne? Diese ganzen, ich habe mir alle Computerspielzeitschriften gekauft, die es gab oder die ich mir leisten konnte auf einen Haufen, obwohl da stand ja teilweise ungefähr dasselbe sogar drin, in der PC Action oder PC Games oder so. Aber ich habe das mir alles reingezogen und war halt, irgendwie war allen anderen klar, dass ich auch irgendwie was mit Medien machen werde oder Journalismus. Ich selbst war aber noch so beim Abi, dachte ich so, vielleicht irgendwie so Filmregisseur und dann irgendwie musste ich irgendwas mit Schreiben studieren, dachte ich mir dann so, was irgendwie realistisch war wiederum am Ende und bin dann in der Fachschule sozusagen gelandet, im Journalismusstudiengang und ich glaube, da hat sich das auch erst gefunden. Also es war, ich glaube, bis dahin war ich so, ich habe irgendwie kreative Sachen mit Medien immer alles ausprobiert, dies und das gemacht, aber es war mir nicht so klar, dass ich jetzt irgendwie Textjournalist, wie ich ja, oder Online-Journalist, wenn man es jetzt so sehen will, werde am Ende. Das hat sich dann immer so ein bisschen zurechtgeruckelt. Von einer Station zur anderen ging es immer so einen Schritt näher quasi an den Spiegeljob letztlich.
Irgendwann mal in die Versuchung gekommen, so richtig Spielredakteur werden zu wollen oder vielleicht sogar zu werden? Also mal konkret Bewerbung ins Auge gefasst oder war das nie irgendwie ein Thema?
Oh, ich habe, glaube ich, also so mit wahrscheinlich auch so 18, 19, ich habe mich bei der Titanic mal um Praktikum beworben.
Nein,
das hab
mega.
Ich mal probiert, als ich noch, damals habe ich noch lustigere Texte geschrieben, ehrlich gesagt. Und dann hatte ich noch, glaube ich, mal eine Bewerbung als Plattentester bei der Rave Line. Das war so eine Techno-Zeitschrift. und habe aber irgendwie, die haben irgendwie gesagt, ja, kannst du gern machen und so, und dann irgendwie habe ich aber irgendwie nie, habe ich gesagt, ja, ich bin aber jetzt, die nächsten 3 Monate geht's irgendwie nicht, und dann hat sich das verlaufen und kam nie zustande.
Sehr gut.
Also ich glaube, das waren so die Ausläufer. Ich wäre, glaube ich, eher quasi dann damals da gelandet, also bei der Titanic unrealistisch, ne, da habe ich kein Praktikum bekommen, aber ich glaube, ich habe eher noch so ein bisschen in den, in Anführungszeichen, Unterhaltungsjournalismus geguckt, aber jetzt ins Gaming speziell eigentlich nicht so sehr.
Hat sich denn dann irgendwann mal während deines Studiums und deiner Ausbildung, die dann immer weiter in die Richtung des Journalismus sich bewegte, gab es denn da mal einen Moment, wo du dann da, jetzt weiß ich nicht, im Hörsaal gesessen bist und gedacht hast, okay, ich glaube, ich bin hier richtig. Also wo du gemerkt hast, okay, das könnte wirklich hier deine Welt werden, oder war das wirklich so ein schleichender Prozess, wo du jeden Tag so ein Stückchen glücklicher aufgewacht bist und gedacht hast, naja, läuft schon ganz gut gerade.
Ich glaube eher das, also so, ne, man, ich hatte auch quasi bis zur Schule so richtig Journalismus, ich habe mein erstes Lokalzeitungspraktikum nach dem Abi gemacht und davor jetzt nie für die Zeitung zum Beispiel geschrieben und habe dann erst gemerkt, so, ich bin jetzt zwar nicht so der mega extrovertierte Typ, aber ich kann irgendwie schon ganz gut so aus Leuten was rausholen, in Anführungszeichen, merkte ich dann so im Studium, plus natürlich die Profs, die Kollegen im Studium sagen dann ja natürlich auch, ob man die Texte was taugen am Ende, ne? Und so, ich glaube, da habe ich dann doch gemerkt, so, ja, irgendwie schreiben kann ich, so, das funktioniert. Und dann war es halt immer so, man hat hier und da mal irgendwann was angeboten, ne? Und kommt ja dann immer, sag ich mal, ein bisschen an die höheren Namen ran, von der Rheinischen Post zum, weiß was ich, Express Düsseldorf, von da mal zu irgendwas Überregionalem. Und ich glaube, das war wirklich eher so ein schleichender Prozess. Und aber irgendwann merkt man dann halt, ich kann das und ich bin eben kein Romanautor, ich bin kein Filmregisseur, weil ich glaube, das andere kann ich dann doch besser.
Ja, ja. Und jetzt ist der Spiegel schon eine ganz schöne Adresse, bei der man dann landen kann. Wie aufgeregt warst du damals auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch? Ich stelle mir das also erdrückend vor, der Puls. Ohne Witz, ich habe es im Vorgespräch kurz gesagt, am Wochenende war ich auf dem Weg zum Stammtisch meines eigenen Podcasts und ich habe ein Foto davon gemacht, meine Fitbit-Uhr zeigte mir auf dem Hinweg 115 Puls an. Und wir reden hier von dem Stammtisch, wo den ich organisiert habe. Wie muss es beim Spiegel Bewerbungsgespräch gewesen sein?
Ja, ich glaube, es ging sogar besser als gedacht noch. Ich war ja schon Praktikant 2011, wurde 2014 eingestellt. Das heißt, ich war zwischendurch freier, kannte zumindest sozusagen meinen späteren Chef, der da gearbeitet hat. Aber zugleich war es, also es war so ein bisschen, sie hatten mich auch gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, mich darauf zu bewerben, weil eine Stelle frei wurde eben im Ressort. Aber es war schon natürlich, man saß da dann mit dem damaligen Spiegel Online-Chefredakteur, hatte ich das Gespräch. Und ich weiß noch zumindest anekdotisch, mein Chef, der mich ja eigentlich schon ein bisschen kannte, so aus dem Praktikum, hatte mir einen Kaffee hingestellt und ich trinke gar keinen Kaffee, ne? Ich trinke eigentlich nur Tee. Und ich war dann aber so.
Erster Test.
Genau. Ich war aber so, ich glaube, ich muss jetzt hier einen Schluck mal nehmen, weil sonst wirkt es, als ob mein Chef mich gar nicht kennt. Der will mich empfehlen und dann.
Oh, sehr gut.
Das war so ein Moment, ne? Da dachte ich so, okay, ich glaube, ich muss ihn jetzt trinken, damit zumindest der Spiegel Online-Chef nicht denkt, wen wollen sie denn da einstellen? Haben sie den jemals vorher gesehen?
Oh mein Gott.
Das weiß ich noch. Aber ich glaube, es war an sich, war es, glaube ich, okay, weil ich wurde gefragt, ich lebte in München und es war eh so die Hürde, zieht man dahin. Also ich sag mal so, es war auch so ein bisschen, ich habe, glaube ich, das erste Mal auch abgesagt, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust nach Hamburg zu ziehen, so ungefähr, ist mir zu aufwendig. Aber nach einer Nacht drüber schlafen, dachte ich dann irgendwann doch, das ist dumm, Junge, du wurdest gerade vom Spiegel gefragt, ob du bei denen arbeiten willst, Vollzeit, do it, so ungefähr.
Ja. Dieses Ressort, in dem du ja bis heute arbeitest, das ist ja so gewissermaßen so ein Mischmasch aus verschiedenen Themen, die irgendwie einen Internetanschluss haben. So kann man es vielleicht umschreiben. Also von, oder vielleicht kannst du es einfach selber mal umschreiben, weil ehrlich gesagt, ich gucke da jedes Mal drauf und denke mir, das ist schon eine ganz schöne Wundertüte. Und ich habe es gerade versucht, mit dem Internetanschluss zu umschreiben. Kannst du es einfach mal selber nochmal versuchen?
Ja, es ist so, wenn man böse sagt, glaube ich, das, was man früher Nerd-Themen genannt hatte, sammelt sich da letztlich, ne? Also so von Games bis hin zu Hacker-Themen, bis hin zu Netzpolitik-Debatten, bis hin zu teilweise auch Brettspiele laufen teilweise in der Netzwelt, wo man auch sagen kann, what the fuck, aber einfach, es gab lange kein Ressort, das sich dafür zuständig fühlte. Und wir haben damals gesagt, oder auch meine Vorgänger schon, Dungeons and Dragons, der ganze Kram, das ist doch alles eigentlich so wie Computerrollenspiele oder ähnliches, die wir auch seit vielen Jahren haben. Lass doch hier regelmäßig Brettspieltexte machen. Und ich glaube, so ist das entstanden. Und mit den Jahren wurden natürlich aber die Netzfeldthemen immer mainstreamiger, in Anführungszeichen, sodass wir heute eher das Problem haben, dass oft andere Ressorts unsere Themen haben wollen, weil die cool geworden sind. Und ich glaube, jetzt vor 15 Jahren wiederum waren das keine heißen Themen, also als ich noch nicht da gearbeitet habe, ne? Aber in den Zeiten.
Ja, das war nämlich auch eine Frage, die ich mir im Vorfeld schon gestellt hatte, wie sich dein Arbeiten da im Laufe der Jahre verändert hat. Und vielleicht können wir das bei der Gelegenheit einfach mal fortziehen, die Frage, wie ist das denn so aus deinem Blickwinkel heraus, wie hat sich das denn verändert? Du hast eben schon angesprochen, die Akzeptanz, und das ist schon ein sehr nüchternes Wort davon, du hast ja eigentlich gerade sogar noch viel positiver beschrieben, für Themen dieser Art ist in-house, sag ich mal, gestiegen, und auch die die Begierde, diese Themen bei sich zu haben, ist gewachsen. Kannst du das vielleicht nochmal selber so ein bisschen nacherzählen, wie sich das in den Jahren verändert hat?
Ja, ich glaube, man muss da auch unterscheiden. Also der Spiegel hat ja quasi das Printprodukt und die Online-Redaktion, ja, in der ich angefangen hatte. Das waren lange Zeit wirklich zwei Welten. Ne? Es gab so die einen, oft auch besser bezahlten, langjährigen Redakteure waren beim Heft und bei Online waren eher jüngere Kollegen, die, glaube ich, oft auch einen anderen Blick auf die Themen hatten. Ne? So, das heißt, ich würde zum Beispiel sagen, bei Spiegel Online waren jetzt Beispiel Games-Themen, die waren eigentlich immer schon, sage ich mal, angesehen und irgendwie war klar, dass man das macht, weil irgendwie die Leute auch jung waren. Und beim Heft war es, glaube ich, eher zum Beispiel ein Stiefkind. Da war, also wenn du die Wahl hattest, Killerspieltext, wo steht ein komischer Text und wo steht eigentlich ein progressiver Text, dann war online natürlich der progressive und im Heft vielleicht der Text, wo man so ein bisschen gesagt hat, muss das jetzt noch sein, so ungefähr, Leute, kommt mal klar. Und ich glaube zum Beispiel, das hat sich sehr gewandelt. Also ich glaube, mittlerweile sind wir eher so ein bisschen alle in der Spiegel-Online-Modernität angekommen. Die Ressorts sind vor, ich glaube, so 3-4 Jahren zusammengelegt worden komplett. Mhm. Das war nicht immer stressfrei. Bei uns, wir sind jetzt quasi ein Beiboot der Wirtschaft mittlerweile. Hat das aber gut funktioniert. Und ich würde sagen, da hat es auch echt gut geklappt, dass wir uns gegenseitig irgendwie befruchten, in Anführungszeichen, mit den Themen. Und ich würde sagen, aber dieser Wandel hat, also gerade früher beim Heft war es halt oft so, dass wir teilweise ehrlicherweise ins Heft geguckt haben bei Netzwelt-Themen und gesagt haben, Gott, wir wussten nicht, dass das kommt, hätte man das nicht absprechen können, ach, ist das onkelig, was sie darüber schreiben, das hatten wir vor 2 Jahren schon, so war das, als ich angefangen habe, war das schon noch so, ne, muss man sagen, und mittlerweile aber ist dieser Status auf jeden Fall überstanden.
Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor diese eine Frage dazwischen gerutscht ist, hast du bei diesem Bewerbungsgespräch, als dir dann auch nochmal wahrscheinlich vor Augen geführt wurde, okay, wir sind so eine Art Sammelbecken für all diese Themen, hast du dir gedacht, so Mensch, das ist eigentlich total geil, diese Abwechslung und da in verschiedene Richtungen auch immer wieder schreiben und recherchieren zu können, oder dachtest du dir, es wäre schon cooler, wenn man das irgendwie zuspitzen oder schärfen könnte, also wie guckst du denn auf dieses Sammelbecken-Ding von diesem Ressort?
Ja, ich sehe das für mich persönlich auf jeden Fall als Vorteil. Also klar, ja, du bist jetzt, sage ich mal, für nichts der Superfachmann. Also ich habe jetzt nicht wie ein Spieleredakteur die letzten 8 Blockbuster alle bis zu Ende gespielt. Da reicht die Zeit dann eben nicht für, wenn man es nur als ein Thema macht. Aber klar, im Alltag ist das total gut. Also ich weiß oft gar nicht, was mich erwartet. Und es ist auch schön, sich in Themen zu stürzen. Zugleich hat man natürlich auch immer Themenfelder, wo man sich sehr sicher fühlt. Und ich würde sagen, momentan schätze ich das eher, dass man so, also ich habe auch, weiß nicht, ne, 4, 5 Fachgebiete. Zum Beispiel jetzt Gaming betreue ich sozusagen, schreibe aber bei weitem nicht alles selbst und gebe auch viele raus. Habe zum Beispiel bei Influencer, was ich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen verstärkt gemacht habe, wo ich das Gefühl habe, da kenne ich schon den Markt jetzt auch ziemlich gut, was ich jetzt vor 6, 7 Jahren in der Tiefe nicht getan habe. Und das sehe ich da als Vorteil. Ich hatte das eher beim Praktikum. Als ich damals angefangen hatte, ging es mir genauso. Ich habe es von außen gesehen und dachte so, oh Gott, die schreiben über Anonymous, Hackerangriffe. Und ich kenne mich vielleicht mit Videospielen aus und vielleicht ein bisschen mit YouTubern, aber da endet's, ne? So. Und da war es eher meine Sorge. Aber in Wahrheit hast du natürlich dann da 5 Kollegen. Und wenn jetzt, weiß was ich, ein Thema kommt über die Werbeentscheidungen von Meta und was die mit der EU-Richtlinie zu tun haben, dann sitzen da mindestens 2 Kollegen, die sich besser auskennen. Und ich muss es dann wahrscheinlich nicht schreiben, wenn die da sind.
Du hast jetzt schon in dem, was du gesagt hast, schon so viele Themen, also Themen konkret, die auf der Seite dann erscheinen, schon so angerissen, was finde ich nochmal so wunderbar illustriert, wie bunt die Auswahl da thematisch einfach ist. Und was ich mich da auch frage, als jemand, der quasi im Frontend sitzt als Freier und dann da drauf schaut und sich dann immer gedacht hat, okay, was könnten sie wohl wollen von mir? Welchen Pitch kann ich schreiben, wo die sagen, mein Gott, der Schott hat's mal wieder geschafft, der hat uns eine Idee präsentiert, die einfach genial ist. Jetzt nutze ich einfach mal die Gelegenheit und frage, wie entsteht denn dieser Themenmix? Also wie viel davon ist dann zum Beispiel Leidenschaftsthema von Markus Böhm? Wie viel ist, okay, wir sollten darüber berichten, weil das ist ein wichtiges Thema für die Welt da draußen. Und wie bemesst ihr das eigentlich? Also wie entsteht diese Excel-Übersichtstabelle mit den Themen, die ihr in der Woche so haben wollt?
Eine Excel-Tabelle haben wir gar nicht, das vielleicht. Wir arbeiten wirklich sehr hemdsärmlich und jeder merkt sich so ungefähr, was er bestellt hat.
Unglaublich, da falle ich schon vom Stuhl wieder.
Ja, und ich glaube, es ist so, es gibt bei uns halt Morgenkonferenzen zum Beispiel im Ressort. Ja. Und da bringt jeder sozusagen die Themen mit, die er für interessant hält. Also wo er sagt, die sollten wir machen, aber auch die Leidenschaftsthemen, die, wo er sagt, die, ich weiß, die sind vielleicht jetzt nicht die Bombe klickmäßig, aber die sollten wir vielleicht trotzdem machen, weil die irgendwie cool sind und zukunftsträchtig. Oder halt die Themen, dass ich halt sage, der Matthias Kreinbrink hat mir dies und das geschickt, der Dom Schott hat mir das geschickt, der Rainer Siegel wird gern das machen und dann wird es zumindest da auch nochmal abgenickt. Ne? Also ich bin nicht der Einzige, der quasi entscheidet, ob was bestellt wird. Und ich glaube, das ist einfach tatsächlich, über die Jahre spielt es sich dann irgendwann so ein. Also es geht dann um so Fragen wie, interessiert das unsere Leser? Ist das relevant für die Gesellschaft? Ist das neu? Ist das exklusiv? ist das eine schöne Lesegeschichte oder ist das zum Beispiel einfach ein Stück, was man jetzt macht, um irgendwie einen Artikel am Wochenende zu haben, den aber die Welt nicht so richtig braucht. Also ein Beispiel, wir hatten früher ganz oft sowas, 10 tolle Städte in Videospielen. Jeweils so ein Screenshot und dann hatte man irgendwie so einen Absatz, irgendwie, warum die Stadt in, weiß was ich, Baldur's Gate, die Hauptstadt irgendwie toll ist oder sonst irgendwas. Aber da würde ich jetzt tatsächlich sagen, in heutigen Zeiten würden wir es nicht mehr bestellen, weil es ist so nice to have, aber irgendwie ist es weder aktuell, man findet es irgendwo anders genauso, es ist bei uns jetzt nicht in besonderer Tiefe vermutlich dann, also weißt du, dann, ja. Also manche Themen moderieren sich dann mittlerweile auch von selbst einfach ab, die fallen in so ein Schema, wo ich sagen würde, das ist nicht mehr unser Journalismus, wir haben ja mittlerweile auch den Plusbereich sehr stark mit der Bezahlschranke und da ist es dann halt auch so, wenn man sagt zum Beispiel, also kein Leser wird dafür ein Abo abschließen, realistisch, und keiner unserer bestehenden Leser, die Abos haben, der jetzt nicht Vollblut-Gamer ist, wird das lesen. Das ist einfach so ein Ding, dann bestellen wir es nicht, ne? Weil wir brauchen jetzt nicht einen Text um des Textes willen. Und deswegen, wir haben unser Output zum Beispiel variiert immer auch ganz stark. Wir haben Texttage, da haben wir vielleicht 8 Stücke im Ressort und es gibt Tage, da haben wir ein Stück im Ressort. Also es ist wirklich, wir haben jetzt nicht so einen festen Output, wie das zum Beispiel andere Ressorts haben, die jetzt so mehr auf News ausgelegt sind zum Beispiel.
Ja, es gibt da draußen immer mal wieder Stimmen in meiner Filterbubble, aber auch von dem, was dann so quasi über die Bubble hinaus mir dann zugetragen wird, wie so die Stimmung im Netz ist. Mein Gott, wie das klingt. Aber du weißt, was ich meine. Dass die Leute sagen, Mensch, da erscheinen immer wieder so spannende Themen rund um Spiel und Spielkultur, eben bei Spiegel in diesem Ressort, in dem du arbeitest. Warum machen sie dafür nicht nochmal ein eigenes Ressort und widmen quasi eine ganze eigene Seite sozusagen dieser Berichterstattung? Und da wollte ich jetzt auch mal nachfragen bei der Gelegenheit. Ist das denn was, wo du sagen würdest, dass ist sinnhaft? Also auch so gemessen daran, weiß ich nicht, welchen Stellenwert das Medium heute so einnimmt. Ist das was, wo du sagen würdest, okay, überfälliger Schritt, los geht's? Oder ist es eben doch so, dass du sagst, nee, das ist da ganz gut aufgehoben in diesem Sammelbecken, keine Notwendigkeit sichtbar?
Ja, also dass keine Notwendigkeit sichtbar ist, das werde ich natürlich nie sagen. Wenn man mir jetzt noch 3 Kollegen an die Seite stellt, um das zu bewältigen, sehr gerne. Also daran scheitert es nicht. Es hatte tatsächlich auch schon mal vor der Corona-Zeit hat es mal einen Versuch gegeben, so ein kleines, vor allem auf E-Sport gedrehtes Mini-Ressort zu machen, so an der Schnittstelle von Sport und Gaming. Ich glaube tatsächlich, das ist am Ende gescheitert und eingespart worden, als Corona quasi einschlug und man überhaupt nicht wusste, wo es hingeht. Ne? Im Nachhinein war Corona für die Abos und so. Im Journalismus war er wahrscheinlich eher gut, weil die Leute Zeit hatten und sich informieren wollten, generell über alles in der Welt. Damals war aber noch so ein bisschen die Angst, dass jetzt alles total einbricht. Und ich glaube, dieses Projekt ist deswegen, soweit ich mich erinnere, damals gestrichen worden, bevor es eigentlich jemals das Tageslicht entdeckt hat. Ich war in so einer Projektgruppe mit 3 Kollegen damals, glaube ich, die so aus dem Sport auch teilweise kamen. Also daher hätte ich gern gewusst, ob es funktioniert hätte, haben wir nie so richtig dann probiert. Ich glaube aber insgesamt jetzt auch, was jetzt diese Plus-Erfahrung durch diese Bezahlschranke macht, der typische Spiegelleser, glaube ich, ist jetzt nicht derjenige, der total Riesenfan des Games-Feuilleton irgendwie ist, ne? Also der braucht auch nicht jetzt irgendwie jeden Test, jedes Blockbusters. Also wir haben da auch keinerlei Chronistenpflicht, dass wir jetzt sagen, wir müssen alle großen Spiele unbedingt an Tag 1 besprechen oder müssen sie überhaupt besprechen. Also oft ist es eher, was ich auch ein bisschen schade finde, so, dass Leser in so Lesegeschichten zum Beispiel gerne reingeraten, die so Geschichten übers Gaming, über Menschen oder so zum Beispiel erzählen. Und weniger zum Beispiel in so die Branchenberichterstattung. Ich hatte zum Beispiel mal ein Stück, ich glaube, das erste deutschsprachige Interview mit Tencent oder so hatte ich mit Matthias Kreinbrink mal gemacht. Dachte so, oh, das ist aber interessant und so, mit dem haben wir es gesprochen. Aber es hat, glaube ich, die Spiegelleser nicht allzu sehr elektrisiert, obwohl es natürlich auch ne so China gegen Amerika so die ganze Aufblase hatte. Also ich glaube, da ist dann so diese Games-Wirtschaft-Themen, würde ich es jetzt mal nennen, zum Beispiel, die laufen bei uns echt nicht so gut oder diese ganze Activision Blizzard wird übernommen Geschichte, wo ja wirklich interessante Dinge ans Licht kamen, die wir auch immer mal so schlaglichtartig beleuchtet haben. Das ist, glaube ich, am Ende nicht das, was der typische Spiegelleser oder Spiegelabonnent in dem Fall irgendwie haben will. Ne? Der ist tatsächlich, glaube ich, für die Politik da, der ist für investigative Recherchen da. Der ist sicher auch noch da für so Psychologie-Themen, die laufen zum Beispiel auch sehr gut. Also weißt du, so Selbstoptimierung und sowas, vielleicht auch für den Sport. Aber ich glaube, er ist tatsächlich nicht da, um primär Gaming zu lesen, weil das wissen wir natürlich auch. Es gibt so viele Gaming-Seiten, die das in so einer epischen Breite teilweise ausbreiten, all die Titel. Also ne, ich glaube, bei uns gibt es Leser, die freuen sich, wenn Gaming kommt, auch weil sie vielleicht eben nicht all diese Sachen nebenbei noch konsumieren. Aber ich glaube, es gibt niemand, der ein Spiegel-Abo für den Gaming-Teil in Anführungszeichen hat.
Ja. Gibt es denn vor dem Hintergrund auch einen, zum Beispiel einen Artikel, den du geschrieben hast oder den du mitverantwortet hast oder auch, wo das Thema einfach auf die Liste gerutscht ist in deinem Ressort, der viel besser gelaufen ist, als ihr gedacht hättet in diesem Gaming-Bereich?
Viel besser ist, was mir jetzt einfällt, vielleicht übertrieben. Also er lief wirklich wahnsinnig gut, aber ich habe auch gedacht, dass es ein toller Text wird. Es gab mal so eine Anzeige im Internet von so einem Opa, der so ein 88-Jähriger, der suchte ja. per Aushang Hilfe, weil er bei Skyrim nicht weiterkam. Und da weiß ich noch, damals habe ich den Matthias Kalbrink geschrieben, Matthias, wer ist das? Find uns den. Ja. Und dann hat Matthias es tatsächlich geschafft, sich bei dem einzuladen. Und das war dann irgendwie so ein ehemaliger Anwalt, der auch irgendwie in der RAF-Geschichte irgendeine Rolle spielte. Das müsste man jetzt nachlesen. Und es war wirklich eine fantastische Geschichte, ein total interessanter Typ. Und da war es halt so ein bisschen, ich glaube, das hat über 500.000 Aufrufe oder sowas damals gehabt. Also es war wirklich fantastisch. Und dann dachte ich so, das sind eigentlich die Geschichten so über Menschen, die mit Gaming was erleben, die da eben sozusagen in Anführungszeichen nach Freunden suchten, um im Spiel weiterzukommen. Das hat irgendwie so viel getriggert, auch bei mir schon, als ich nur dachte, als Matthias sagte, ich habe den Typen und ich besuche den jetzt irgendwie in Brandenburg, da wo er wohnt, am Rande Berlins. Also das war so eine Geschichte, wo ich sagen würde, das ist eigentlich so das Ideal manchmal von Geschichten, die ich gern hätte. Und ich glaube auch, wir hatten den damals als einziger. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn wir mal so einen kleinen Scoop irgendwie haben, ne? Wenn man sagen kann, es gibt die und die Gaming-Magazine, aber das hatten wir jetzt doch als Erste am Ende.
Ja, du hast es auch vorhin schon erwähnt und ich scroll gerade auch zum Beispiel nochmal über deine Autorenseite beim Spiegel und da sieht man dieses kleine S-Plus-Icon, das markiert, hier ist eben ein Artikel hinter der Bezahlschranke und das hat in den letzten Monaten, würde ich sagen, anteilig zugenommen, dass immer häufiger Titel quasi über die Tür nur zu betreten ist und da kostet es eben Eintritt und da wollte ich auch mal nachhaken, wie ihr das eigentlich entscheidet, welche Artikel hinter so eine Bezahlschranke kommen und welche nicht, weil das ist so ein Thema, das begleitet mich jetzt auch schon immer wieder eine Weile, vor allem, wenn ich Auftragsarbeiten gemacht habe. Zuletzt blieb mir da ganz groß im Kopf eine Recherche, die ich für die GameStar gemacht hatte. Das ist auch schon wieder eine Weile her. Über Crunch ging es da bei Dedelic und Co. Und die wurde hinter die Paywall gesteckt, weil es in diesem GameStar Plus Ding erschien. Und das hatte zur Folge, dass es kaum was zur Folge hatte. Also die Wellen, die dieser Artikel geschlagen hat, die waren überschaubar. Und ich glaube, es lag leider auch daran, weil viele einfach keinen Zugriff auf den Text hatten. Und ich habe dann drauf gesehen und ich stehe da auch immer noch zu dieser Einschätzung. Ich glaube, bei Artikeln dieser Art sollte man diese Paywall beiseite räumen und dann sagen, komm, das ist von größerem, ne, jetzt in dieser Branche zumindest, Interesse. Den Text machen wir frei zugänglich. Aber dann gibt es ja auf der anderen Seite auch Leute, die sagen, nee, gerade diese Texte entstehen, weil Journalismus Geld kostet oder eben auch dann bezahlt wird von Leserinnen und Leser. Deswegen soll das auch nur hinter dieser Paywall erscheinen. Und da würde mich mal interessieren, wie du dich da so einordnest auf diesem Spektrum.
Also wenn du mich jetzt ganz frei in einem jenseits aller wirtschaftlichen Zwänge fragen würdest, würde ich natürlich auch sagen, ideal wäre eine Welt, wo alle Texte frei wären, man kann alles teilen, jeder, egal ob er Geld hat oder nicht, kann sich über alles informieren, von Gaming bis den neuen Corona-Regeln oder irgendwas oder dem neuen Drosten-Interview oder irgendwas. Allerdings bin ich, wie gesagt, auch mehr und mehr und verstehe auch unsere Redaktion, eigentlich, so wie wir unser Abo jetzt strukturiert haben, muss man eigentlich fast alles hinter die Paywall machen, weil man eben, wenn man sagt, Journalismus, dafür muss bezahlt werden sozusagen, wäre es komisch jetzt zu sagen, oder vielleicht tatsächlich auch mangelnde Wertschätzung, wenn man jetzt sagt, ja, die Gaming-Texte zum Beispiel, die machen wir jetzt noch weiter frei, weil die sind jetzt irgendwie anders als, weiß ich, die Politik-Texte, die Panorama-Texte. Also ich finde eher, dass es ein Wertigkeitsbeweis ist, wenn man das dahinter packt und wir machen das mittlerweile bei allen größeren so Autorentexten, außer sowas wie, was weiß ich, die 8 heißesten Spiele des Herbst, irgendwie, ne, wo wir jetzt eher so einen Absatz dann doch eher so Neuheiten vorstellen. Also ich finde, das ist jetzt nichts, was ich hinter der Paywall sehe. Und wir haben tatsächlich bei uns diese Debatte ja beim Spiegel auch tatsächlich riesig, das musst du dir auch nochmal vorstellen. Also bei uns, ich glaube, bei jedem Artikel, der bei uns erscheint, fordert irgendjemand, dass man das freimachen soll. Ne? Dann heißt es Nahost, irgendwas, Reportage von vor Ort an der Front, wo wir extra einen Reporter haben als einer der wenigen vielleicht oder sonst irgendwas. Heißt es ja, wie könnt ihr denn das hinter die Paywall machen? Das muss doch rauf. Dann hast du Tipps für, so erkälten sie sich nicht im Winter. Auch da gibt's 3 Leute, die sagen, wie könnt ihr das denn nicht freimachen? Das ist doch allgemein gut, dieses Wissen. Ja. Dann hast du eben, weißt was ich, den Spieletext, weißt was ich, Sexismus in der Games-Branche. Kann man natürlich sagen, ist relevant. Man könnte aber auch sagen, wenn wir Israel hinter der Paywall haben, wäre es irgendwie aber auch komisch, wenn wir Sexismus in der Gamebranche verschenken wiederum. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Also jetzt in einem luftleeren Raum, wie gesagt, wäre ich auch nicht dafür, dass die Sachen alle nur mit einem Abo lesbar sind. Und natürlich ist es besser zum Teilen. Aber ich halte es im Rahmen der Gesamtstrategie tatsächlich auch für sinnvoll. Und ich meine, wenn wir jetzt wirklich was hätten, was über Leben und Tod im Gaming entscheidet, wäre es vielleicht auch frei, aber sind wir ehrlich, ne? Also die Themen sind doch an einer Hand abzuzählen.
Ja, und wenn du es denn verraten kannst, ne, ohne dass der Spiegel mir jetzt direkt, die wohnen jetzt quasi nebenan, mir da irgendwelche Polizeitruppen ins Wohnzimmer reinschickt, funktioniert das denn? Oder springen die Leute dann ab und sagen, ach komm, kann ich wieder nicht lesen? Also kannst du da so ein gefühlige Einschätzung zumindest so rausgeben?
Also ich glaube, für die Gesamtseite funktioniert es. Also das, aber du fragst jetzt eher die Netzwerktexte, nehme ich an, ne?
Ich würde ja sagen, ja.
Ja, und ich will ja jetzt mal einfach mit einem Beispiel ehrlich sein, was zeigt, dass ich eigentlich auch keine Ahnung habe. Wir hatten von Rainer Siegel, den du ja auch gut kennst, neulich eine Bestenliste, die besten Strategiespiele fürs Handy. Und ich glaube, der Text, ich müsste jetzt nachgucken, hat aber wirklich 20 plus Abos gemacht. Interessant.
Wow.
Für 10 Spieletipps. Das hatten wir mal hinter der Paywall, weil wir gesagt haben, das sind die All-Time-Favoriten eines Experten. Das ist jetzt nicht nur, das ist gerade erschienen oder so. Ja. Das ist jetzt mal ein Text, den wir für wertig halten, wo wir sagen, der ist auch in 2 Jahren noch genauso gut lesbar. Das hat super funktioniert. Und jetzt ist tatsächlich vorgestern der Nachfolger davon erschienen, Text, der das gleiche mit Puzzle Games macht, wo man ja denken würde, Puzzle Games sind vermutlich genauso beliebt. Ich glaube, er hat vielleicht ein Abo bisher gemacht oder keins, müsste ich nochmal nachgucken. Also es ist teilweise wirklich nicht vorherzusagen. Ne? Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen dran, also der Text wird, glaube ich, noch ein bisschen Longseller in irgendeiner Form sein, dass Leute immer wieder drauf stoßen oder wieder nochmal irgendwo einbauen. Aber wenn jetzt irgendwie, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel Nahostkrieg ist oder so, wenn da irgendwas passiert Richtung Bodenoffensive, dann landen die Leute teilweise auch einfach nicht im Netzweltressort, ne? Dann sind die, da scrollen die gar nicht so weit runter, in Anführungszeichen. Und ich glaube, es ist wirklich daher sehr, sehr schwer vorherzusagen. Es gibt Texte, die machen auch bei YouTubern ist das genauso. Es gibt Texte, die pfeffern mich weg, wo ich denke, krass, ne, da hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie, dass Leute dafür Abonnements abschließen. Und es gibt Texte, wo ich denke, die sind echt gut, die sind echt interessant, die sind exklusiv und dann interessiert es keinen. Ne? Es klickt sich dann teilweise schlecht und macht kein Abo oder sonst irgendwas. Also das sind bei uns schon so die zwei Währungen in Anführungszeichen. Wobei natürlich auch, wenn viele Bestandskunden das lesen, ist eigentlich fast auch noch besser, ne? Wenn man weiß, man hat quasi das zahlende Publikum zufrieden gemacht. Weil jetzt Abonnenten zum Beispiel kommen ja oft auch nur für einen Text, die jetzt irgendwas unbedingt lesen wollen, die sind ja auch nicht nachhaltig letztlich, ne? Es geht uns eher darum, dass wir Abonnenten gewinnen, die aber natürlich auch danach noch das Gefühl haben, es kommt genug interessanter Stuff jenseits dieses einen tollen Stücks.
Ich muss da so drüber schmunzeln, wenn du das sagst, weil ich habe das auch, also es ist natürlich auf eine abgeminderte Weise, ich arbeite jetzt nicht beim Spiegel, aber eben bei, okay, cool, und da habe ich manchmal so Momente, wo ich mir denke so, oh, diese Aufnahme, weiß nicht, ob das so gut war, irgendwie, weiß ich nicht, der Flow war nicht so gut oder ich habe vergessen, was Wichtiges zu sagen und dann geht man da so mit geknicktem Kopf raus, aber das Gefühl ist nicht schlecht genug, um zu sagen, okay, blasen wir ab, lassen wir, wird niemals erscheinen. Es ist eher so ein Gefühl von, hätte besser sein können, hätte noch besser sein können. Und dann erscheint das Ding und mehr als einmal passiert da, dass die Leute sagen, einer der besten Podcasts der langer Zeit. Und dann sitze ich da vorne und denke mir, okay, ich mache das jetzt auch nicht erst seit gestern und habe manchmal trotzdem einfach null Gefühl dafür, wie etwas da draußen angenommen wird. Und das ist was, woran ich gerade denken musste, als du mir das erzählt hast. Und ich zumindest sitze dann schon manchmal so ein bisschen zweifelnd davon und denke mir, okay, habe ich überhaupt das Vermögen einschätzen zu können, was die Leute begeistert und was nicht. Und das gebe ich mal direkt an dich zurück, diesen springenden Punkt. Was macht das dann mit dir? Sitzt du davor und nimmst du das zu Herzen? Oder denkst du dir, naja, egal, morgen ist auch wieder Mittwoch?
Ja, ich glaube, da ist jetzt bei mir der Vorteil, nach 10 Jahren im Job sieht man das gelassener als am Anfang. Ne? Also am Anfang hat das, glaube ich, schon mehr mit mir gemacht. Jetzt ärgert es mich schon irgendwie, aber andererseits, wie gesagt, ich glaube, es wäre jetzt ein Unterschied, wenn der Text auf der ganz oben bei Spiegel Online oder jetzt bei Spiegel.de erscheinen würde und da liest es absolut niemand, dann würde ich schon denken, was ist denn da los? So weiß ich auch gut genug, dass es oft auch ein Mix sein kann. Einfach, ne, die Leute wollen an dem Tag was anderes lesen. Es ist an dem Tag einfach zu gutes Wetter, als dass Leute jetzt irgendwie einen düsteren Gaming-Text lesen wollen oder sonst was. Also ich weiß, dass es zumindest viele Faktoren gibt, die das schwer vorhersehbar machen. Und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ist das ja auch der Reiz der Sache, dass man eben sich nicht hinsetzen kann und sagt, wir machen jetzt heute Spieletipps von Rainer Siegel, wir machen jetzt noch irgendeinen Hack, suchen wir uns zusammen, machen irgendwas über Hacker, wir machen jetzt noch ein neues Smartphone, stellen wir vor und dann macht das die und die Klickzahl und die Abos. Das funktioniert halt überhaupt nicht und ich glaube, es wäre auch total langweilig, oder, wenn man so arbeiten würde.
Voll, aber es ist manchmal auch nervenaufreibend und ich bin froh, dass ich da dann zum Glück mir nicht zu viele Gedanken drüber mache, weil also ich gucke ja auch nicht, also ich habe ja keine Messtools in dem Sinne, um zu schauen, okay, wie kommen die Leute überhaupt zu mir und dann irgendwie herauszuanalysieren, was sind die beliebten Themen. Es geht ganz viel nach eigentlich, was würde ich gerne hören, und der beste Beweis jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn die Folge dann erscheint, ist das zum Glück schon gelaufen, aber jetzt ist es noch sehr aufregend, morgen erscheint eine neue Podcast-Folge für die Unterstützer und Unterstützer von OK Cool in dem Format Okay, cool, fragt nach. Und da analysiere ich mit dem Entwickler gemeinsam 5 Hauptmenüs. Und wir gucken uns einfach nur Hauptmenüs an und fragen uns, was macht eigentlich ein Hauptmenü gut? Und ich bin mir, also ich finde es genial, aber, aber es bin auch ich. Und ich weiß nicht, was morgen passiert, wenn die Folge erscheint und die Leute dann sagen, naja, und dann dabei halten sie ne so einen alten 5-Euro-Schein in der Hand und sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt mir das wert war, ehrlich gesagt. Und das ist schon ein bisschen aufregend, auf eine gute Weise, aber wenn man zu lange oder wenn ich zu lange drüber nachdenke, werde ich auch nervös. Und deswegen die Waage zu halten zwischen, ne, was für ein Programm will ich gestalten und dann auch das einfach zu machen und nicht zu lange darüber nachzudenken, das ist gar nicht so einfach.
Ja, ich muss sagen, das ist bei mir jetzt, ich bin ja wahrscheinlich im Vergleich jetzt auch zu manchem Gaming-Journalisten in einer sehr privilegierten Position, würde ich vermuten. Mhm. Also bei mir ist es halt auch so, bei uns werden jetzt nicht die Klickzahlen irgendwie zu Personen zugeordnet oder sowas, ne? Also es gab jetzt nie, dass jemand sagt so, deine Texte klicken zu schlecht, egal was ich für Nerd-Themen gemacht habe. Ich weiß noch, ich habe zum Beispiel 2016, 17 damals vor allem ganz, ganz viel über VR gemacht und nächste große Ding und so weiter. Und ich glaube, klickmäßig das Einzige, was wirklich gut lief, war 180 Grad Pornos im Selbstversuch, so. Ich glaube, ich glaube sogar, das war mein erfolgreichster Text ever, also mit ganz großem Abstand. Und habe aber
der Mensch
sehr viel auch so Feuilleton-Kram gemacht, ne? Wie prägt das unser Empfinden, Empathie in VR und sowas. Und ich glaube zum Beispiel so Geschichten, die haben das nie reingeholt, sage ich mal, den Aufwand. Und selbst bei so Reisen und so, also bei uns ist es so, wir lassen uns zum Beispiel nicht einladen, haben wir so Policies. Der Verlag zahlt also auch mal, dass jemand irgendwie in die USA fliegt oder was weiß ich jetzt realistischer vielleicht ins europäische Ausland zu einem Entwicklertermin. Und auch da ist es nicht so, dass jemand später sagt, oh, deine Reise hat aber jetzt 500 Euro gekostet und das hat irgendwie nur XY Klicks gemacht. Nächstes Mal lieber nicht. Das ist mir wirklich in all den Jahren noch nie passiert. Ne? Und das muss man auch sagen, ist natürlich ein Riesenprivileg. Ich reise jetzt auch nicht sinnlos durch die Gegend irgendwie, wenn ich nicht das Gefühl habe, da kommt eine gute Geschichte her. Aber ich glaube, das ist noch echt was einen Unterschied macht, auch in der Freiheit, wie man an Themen rangeht. Ne?
Ja, das wollte ich nämlich auch mal fragen. Gut, dass du es sowieso schon berührst. Und zwar den Puffer, sage ich einfach mal, den ihr da so habt, was ihr euch leisten könnt in der Redaktion, bevor jemand von ganz weit oben sagt, naja, also was ist denn hier los bei euch? Das kam mir die Frage kam mir, als ich zugehört habe, als du erzählt hast mit den Abos, dass dann ne, mal ein Artikel erscheint, wo vielleicht nicht so viele Abos gemacht werden, womöglich sogar zeitlich zusammenhängt oder auch nicht Abos verloren gehen. Da fragte ich mich, wie groß dieser Puffer ist, sage ich mal. Vielleicht auch nur der gefühlte Puffer, bis dann jemand mal vorbeikommt und sagt, na, wir gucken heute mal Nachmittag zu, ne, und schauen mal, was ihr hier eigentlich so macht. Aber es klingt jetzt schon so heraus, diese Drucksituation, die spürst du da gar nicht. Oder beziehungsweise, sie gibt es vielleicht sogar gar nicht.
Ja, ich glaube tatsächlich, bei uns, glaube ich, gibt es sie wirklich nicht. Also ich glaube, die Netzwelt ist aber tatsächlich auch so ein Orchideenressort, was irgendwie ne von früher noch da ist. Wie gesagt, wir sind mittlerweile eigentlich Teil des Wirtschaftsressorts, sind aber sozusagen ein bisschen autonom verwaltet eigentlich immer noch von dem Teamleiter jetzt. Und wir können da schon ungefähr machen, was wir wollen, jetzt mal so hart gesagt, ne? Und wir machen Abos, aber wir machen natürlich anteilig viel weniger Abos als das Gesundheitsressort zum Beispiel, das irgendwie so spülen sie ihren Darm rein oder irgendwelche Geschichten, ne? Das sind halt die Abobringer und halt politische Geschichten, also das, was die Spiegel-DNA ist. Und ich glaube, bei uns ist es eher so, wir füllen halt Lücken so in Richtung Unterhaltung, in Richtung Fachwissen, in Richtung auch Kulturthemen natürlich mit Gaming und YouTubern und so weiter. Und ich glaube, wir sind da aber wirklich so frei wie kaum ein Ressort. Also es gab wirklich noch nie eine Krisensitzung, wo jemand gesagt hat, ihr müsst mehr Abos machen, ihr müsst mehr Klicks machen. Also natürlich gibt es Wochen, wo wir vielleicht sagen, irgendwie es lief alles nicht so doll, was wir jetzt veröffentlicht haben. Vielleicht brauchen wir mal wieder einen Publikumsrenner so allein für uns selbst, damit wir uns zufrieden fühlen. Ja. Aber da sind wir echt frei. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen eben, dass wir sind ja ein 5-Mann-Ressort letztlich, dass wir so ein kleines Beiboot sind. Ich glaube, das ist schon auch wirklich eine Ausnahme. Ich glaube, wenn man jetzt in manch anderem Ressort arbeitet, ist das schon ein bisschen anderes Arbeiten, ne? Wo man mehr Durchsatz auch hat an Themen. Also ich muss schon, jetzt meinte ich mit eben dieser privilegierten Lage, ja, ich weiß noch nicht, ja, ob es auf ewig so sein wird, aber wir hatten immer so ein bisschen, dass wir die Nerd-Themen haben und bestimmt von außen betrachtet auch die Nerds ein Stück weit sind. Aber das gibt uns natürlich auch Freiheiten, weil die Leute sagen halt, ja, sollen sie mal machen. Die wollen aber wiederum, wenn jetzt natürlich Facebook fällt aus, irgendeine Behörde wird gehackt, dann müssen wir natürlich auch springen. Dann wissen die, und das haben wir, glaube ich, in den Jahren bewiesen, dann hauen wir auch rein, ja, dann sind wir da, dann machen, ja, wir auch für ganz oben auf der Seite den Content, den die wollen. Und ich glaube, das ist immer natürlich so im Hinterkopf, ne? Und wenn, also es sind nicht oft Lagen aus dem Netzweltressort, aber wenn es Lagen gibt, dann müssen wir auch Gas geben, weil sonst würde man, glaube ich, diesen Status auch schnell verlieren.
Als wie fordernd würdest du denn deinen Job beschreiben?
Gute Frage. Also es gibt Tage, da ist er eher lässig, sag ich mal. Es gibt Tage, da macht man, da hast du zwei, drei Agenturmeldungen, die hübschst du ein bisschen auf. Sowas gibt's auch bei uns, ne? Also es ist nicht so viel, ja, ja, Netzfeld, ja, in der Agentur, aber es gibt manchmal auch brauchbare Texte, die man dann noch so mal prüft, ob es irgendwie Sinn ergibt, was da drin steht, und ein bisschen vielleicht zwei Absätze noch ergänzt oder so. Es gibt aber auch Tage, wo man wirklich, da wird mal neue Themen geschmissen, ne? Dann kommt morgens irgendwie dies und das, es passiert in Forum XY, gibt's jetzt eine komische Szene, da ist, oder ja, zum Beispiel, da ist, irgendjemand läuft Amok und ist zum Beispiel irgendwie im Gaming und Discord oder irgendwas verwurzelt oder so. Und dann heißt es so, ja, find mal raus, was er gepostet hat, was sind das für Communities, wo der war. Sowas passiert dann auch. Und da bist du dann auf einmal doch in Zeitdruck, musst eben an Orte im Netz, die selbst du noch nicht kennst, sowas passiert auch.
Ja.
Und das,
ja,
ist natürlich schon sehr fordernd. Und ich meine, ich habe auch hin und wieder, gerade ich auch in so zum Beispiel Hacker-Geschichten rein oder IT-Sicherheit ist es ja meistens eher, da ist es natürlich auch, ich bin jetzt kein Programmierer oder irgendwas, immer sehr fordernd, sage ich mal, Forscher dazu bekommen, das vernünftig zu erklären, das selbst überhaupt zu durchsteigen, wie zum Beispiel eine Sicherheitslücke von irgendeinem Geheimdienst ausgenutzt worden konnte. Das sind jetzt nicht meine Kernthemen, aber oft genug fällt man doch in sowas rein, wo man dann wirklich von heute auf morgen sich irgendwie Fachwissen anlesen muss, ne? Oder wie funktioniert eine Blockchain? Erklär das mal auch da, ne? Also ist jetzt gerade, wäre es jetzt einfacher als irgendwie vor ein paar Jahren, wobei ich es jetzt wahrscheinlich ad hoc auch nicht mehr könnte, weil ich lange nicht mehr drüber geschrieben, ja, habe. Aber weißt du, so Themen hat man dann auch. Und das sind ja natürlich dann, also das ist jetzt nicht mein Standardthema, wo ich sagen kann, ich spiele seit 30 Jahren Videospiele, Baldur's Gate 3, gut, ich kann sagen, was Baldur's Gate 1 und 2 waren, ne? Weil die habe ich selbst gespielt oder so. Das, ja, sind natürlich Themen, wo man viel mehr zu Hause ist, allein durch seine persönliche Prägung.
Geschwindigkeit spielt doch dann da auch eine Rolle bei einigen der Beispiele, die du genannt hast, ne? Also trotz jetzt irgendwie, ne, Paywall und damit ja auch Autonomie bei vielen Themen, was diese Veröffentlichung angeht, ist es ja doch auch wichtig, schnell zu sein, wie auch viele andere im Online-Journalismus.
Genau, es gibt in meinem Job wirklich alles. Es gibt machende News, die in einer halben Stunde, krass, auf der Seite, ja, ist. Es gibt, ja, schreib einen Heftartikel, den du irgendwie nächste Woche abgibst und der dann noch dreimal verschoben wird, weil irgendwie kein Platz im Printprodukt, sowas gibt's auch. Und es gibt natürlich auch sowas wie tagesaktuelle Analyse, ne? Man hat irgendwie eine Meldung morgens gehabt, dies und das ist irgendwie passiert. Schreib doch mal einen Erklärtext, was die Hintergründe sind. Jetzt zum Beispiel damals, weiß ich noch, habe ich das gemacht, als Microsoft angekündigt hat, Activision Blizzard zu kaufen. Also die allererste Ankündigung, das haben wir, glaube ich, gemeldet, in der Nacht schon. Und dann war halt so, ja, was bedeutet das denn jetzt fürs Gaming? Und dann, ja, ja, muss man halt dann irgendwie bis, weiß was ich, 16, 17 Uhr oder wann auch immer man fertig ist, dann irgendwie da, keine Ahnung, 7.000, 8.000 Zeichen für einen Plustext zum Beispiel schreiben. Also es gibt wirklich alle Formate. Und ja, weil du eben fragst, ist so, es ist total unterschiedlich fordernd. Ne? Es gibt manches, das geht total leicht aus der Hand. Und es gibt wirklich Themen, da sitze ich dann, wie du ja vielleicht früher auch oder so, sitzt man abends noch davor, weiß, das erscheint nächsten, ja, Morgen, ja, ich ändere das noch dreimal. Ist das wirklich korrekt, was ich hier schreibe? Also ich habe auch immer so, es kommt, glaube ich, weil ich mal ein Blogger früher war, wo jemand sozusagen selbst haftet für seine Sachen. Ich habe immer noch so total Angst, dass man so Faktenfehler veröffentlicht, ne? Und dann Ärger kriegt dafür.
Ja, ja, zu dem kommen wir übrigens auch gleich. Da habe ich hier noch einen dicken Absatz mir aufgeschrieben, weil ich das so wunderbar kurios finde. Aber dazu gleich, vorhin noch mal ganz kurz zu deiner Arbeit dort. Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich muss anders anfangen. Wenn ich jetzt als Selbstständiger für irgendwelche Seiten noch Artikel schreibe oder Reportagen, dann kommt oft, sage ich mal, in zwei Drittel aller Fälle entweder direkt oder indirekt irgendwie mal auch ein Feedback aus der Industrie im Sinne von thematisierte Publisher zum Beispiel oder PR-Leute melden sich dann und sagen, naja, also so ganz glücklich sind wir mit dem Text nicht, was ja auch nicht die Idee des Textes ist, aber es besteht, sage ich mal, eine Kontaktaufnahme aus der Industrie mit dem Versuch, vielleicht nochmal hier und da, weiß ich nicht, eine Zwischenüberschrift zu ändern, ne? Du weißt, was ich meine. Und was ich mich frage ist, hast du mit sowas auch schon mal Kontakt gehabt oder in der Vergangenheit irgendwie mal damit umgehen müssen, dass dann, weiß ich nicht, irgendein PR-Mensch bei dir anklopft und sagt, naja, also können wir darüber mal reden? Oder vielleicht sogar proaktiv und gesagt hat, hallo, Herr Böhm, unser Spiel, ich weiß es nicht, Hardenstein 3 erscheint in einem Monat. Hätten Sie Interesse, sich das mal vor allen anderen anzugucken?
Also beginnen mit dem Letzteren, das passiert natürlich ständig. Also ich kriege auch von jedem Indie-Studio irgendwelche Keys für irgendwelche Spiele, wo ich eigentlich sofort weiß, ich habe keine Zeit dafür und das Spiel ist vielleicht in dem Fall auch einfach egal. Also davon kommen am Tag wahrscheinlich 10 Mails von irgendwelchen Verteilern, wo ich drauf gelandet bin. Das andere passiert auch oder ist auch passiert. Also ich hatte ja vorher von so einem Tencent-Text zum Beispiel gesprochen. Da war zum Beispiel, weiß ich noch, dass die PR-Agentur danach so mal nachfragte, ob das denn nicht so ein bisschen übertrieben war, die Darstellung und so weiter. Stellte sich aber später heraus, also dass wir hatten so nach dem Motto, Tencent hat es immer schwieriger in China, bla bla bla. Und die nächsten Monate ging es dann tatsächlich auch in die Richtung, die wir beschrieben hatten, die natürlich nicht im Sinne von Tencent selbst war. Also da sowas passiert, und aber jetzt nicht so, dass ich jemals eingestehen musste, dass wir völligen Blödsinn geschrieben haben. Also das wüsste ich jetzt nicht. Kommt aber vor. Und es gibt, glaube ich, einerseits Leute noch, die total wissen, was der Spiegel ist und dass der Spiegel jetzt auch wahrscheinlich sich nicht irgendwie erpressen lässt, irgendwie eine Überschrift zu ändern. Ja. Die machen das nicht. Also vielleicht machen die es woanders, aber bei uns nicht. Also es gibt auch Firmen, die da total seriös, sage ich mal, arbeiten. Es gibt aber auch immer wieder Anfragen, wo man merkt, die haben überhaupt keine Ahnung, was unsere Standards sind. Wir hatten da, mein Kollege Patrick Beuth hatte das, glaube ich, mal getwittert. Da war ich im Urlaub. Genau, da hatte uns jemand, also ich nenne auch hier jetzt keinen Namen, aber es war schon eine Agentur, die man vom Namen vielleicht kennen könnte. Also es ist nicht unbekannt. Es war ein Blockbuster-Spiel, was auf jeden Fall jeder kennt, der diesen Podcast hört. Und da wurde angefragt, ob man denn nicht das Spiegelcover auch mal in der Woche des Erscheinen buchen könnte, ne? Für was das denn kosten würde. Und das war halt in so, also der Patrick, der jetzt mit Gaming gar nichts zu tun hat, war erstmal, what the fuck, wie kann das sein? Während ich ja noch denke so, ich verstehe, dass das woanders, wo vielleicht probiert wird, ne? So. Und dann bei uns war es halt noch so, mein Chef Christian Stöcker früher, der mich eingestellt hatte, der hat immer gesagt, als Unternehmen willst du eigentlich nie auf dem Spiegelcover landen. Es ist immer ein Skandal, es ist immer eine Enthüllungsgeschichte, es ist immer ein Problem. Also das war noch so diese weitere Ironieebene, ne? Das heißt, wenn ein, und ich glaube, es ist auch so, wenn ein Computerspiel bei uns auf dem Titel wäre, dann muss das schon irgendwie was ganz Schlimmes angestellt haben, damit es da gelandet ist.
Keine guten Neuigkeiten, ja.
Also das war auf vielen Ebenen, dachte ich, die haben wirklich überhaupt keine Ahnung, wer wir sind und wie wir arbeiten. Aber es war tatsächlich eine sehr bekannte Agentur.
Mein Gott, also das ist natürlich, da hat man, also aus der Erzählung heraus kann man dann schon heraushören, da hat jemand die Praxis aus der Spielewelt quasi übertragen auf auch euch und dann sich quasi ganz selbstverständlich danach erkundigt, wie viel denn so eine Art von, man nennt es dann Kooperation, kosten würde. Und das ist ja wirklich, also ich habe das damals gesehen und musste so den Kopf schütteln, das ist so… Ach mein Gott, diese Branche manchmal, ja. Vielleicht können wir, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt und bin schon erschrocken, aber ich will jetzt unbedingt noch diese Kurve kriegen zu dem, was du eben mit dem Blogging schon kurz angesprochen hattest, weil ich das so wundervoll finde. Und zwar, neben dieser ganzen Arbeit, die du machst, hast und hattest du einen Blog namens Kioskforscher, den gibt es, habe ich gelesen, seit 2011. Und das ist ein Blog über ungewöhnliche Zeitschriften. Du stromerst quasi an Zeitschriftenregalen vorbei und guckst so ein bisschen, was ins Auge sticht und machst dann, also im Grunde könnte man es nennen, eine Art Heftkritik. Ist das korrekt erstmal wiedergegeben?
Ja, bis zu dem Punkt, dass es nicht mehr aktiv betrieben ist. Also muss ich sagen, ich habe ich habe es, glaube ich, 2019, 2020, glaube ich, ungefähr gelassen, einfach weil ich es nicht mehr untergekriegt habe, so mit, bin dann später auch Vater geworden und so, also mit als ein Nebenprojekt zu viel, in Anführungszeichen. Aber genau, davor habe ich das, glaube ich, 7 Jahre oder so lang gemacht und das war genau richtig beschrieben. Ich war immer so, habe ich ja gesagt, schon früher, ich habe alle Zeitschriften immer gekauft, die ich mir irgendwie leisten konnte, die irgendwie interessant waren. Und das ging dann so weiter, dass ich irgendwie so Bahnhofsbuchhandel einfach wirklich gern, auch abends bin ich teilweise in München, als ich da gewohnt habe, einfach an den Bahnhofskiosk gefahren und bin einfach rumgelaufen, fand spannend, was da gab, habe auch hier und da Themeninspirationen für meinen freien Journalismus irgendwie mal bekommen. Und und habe dann immer so Magazine mit nach Hause genommen und die letztlich rezensiert, so nach dem Motto, ich glaube, der Untertitel des Blogs ist, einer muss es ja lesen, so nach dem Motto, einer muss durch. Ich glaube, mein Vorbild war damals, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Angry Video Game Nerd.
Na klar.
Der hat ja auch so Schrottspiele gespielt und Videos gemacht. Ja. Und im Prinzip war das, glaube ich, so ein bisschen meine Inspiration. Oder das habe ich immer gern geguckt und fand das immer ganz cool, dass er sich dann so empören konnte. Und so ging es mir auch, weil viele dieser Magazine, je nischiger die sind, sind die natürlich irgendwie, haben coole Themen, aber sind handwerklich ja oft unter aller Sau gewesen. Und das war so ein bisschen auch für mich der Unterhaltungsaspekt daran, ne? Also ich habe dann so Themen, die ich noch nie gehört habe, habe ich was drüber gelesen und konnte mich amüsieren, dass irgendwie auch, also wie schlecht das teilweise auch einfach war, muss man auch so aussprechen.
Ich habe hier die Liste auf deinem Blog quasi gerade vor mir, wo du eine Übersicht gemacht hast, der Heftbesprechung, und es ist also, ich einmal nur jetzt irgendwo, ich wo der Blick gerade hängen bleibt, ich lese einfach mal nur kurz vor, was für Zeitschriften da unter anderem dabei waren, zum Beispiel Girls and Corpses, How to be a Playboy, dann Matrix 3000, Zeitzone 2012 oder Mutti kocht am besten oder so süß. Also die Bandbreite ist gigantisch, du hast das quasi auch nach Genren sortiert, den du dich da umgesehen hast. Ich muss fragen, klassische Frage bei so einem Thema, aber sie, es drängt sie auf und ist viel zu interessant, um sie nicht zu stellen. Ist dir was in Erinnerung geblieben, wo du sagst, mein Gott, also selbst du als erfahrener Blogger bei Kioskforscher bist da aus den Latschen gefallen, als du das gelesen hast, gab's da was?
Eher in die positive Richtung fällt mir was ein, wo ich dachte, interessant und war auch ein interessanter Termin in dem Fall. Also ich habe meist die Hefte nur besprochen. Ich habe aber teilweise für so eine Serie auch die Interviews so ein bisschen, wie du es machst, so ein bisschen so einen hinter den Kulissenbericht. Und da bin ich damals frisch nach Hamburg gezogen, wo ja auch so Reeperbahn, Umfeld und so weiter. Und es gab ein Magazin, das nannte sich Schlagzeilen. Ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch existiert. Ein BDSM-Magazin oder Sadomaso, salopp gesagt. Und da, weiß ich noch, bin ich damals beim Chefredakteur quasi am Küchentisch zum Interview vorbeigegangen. Und er hatte auch tatsächlich so, ich glaube, es war kein Keller, aber es war wie so ein Nebenraum, wo er quasi, ich bin da jetzt auch nicht zu tief in der Szene, ehrlicherweise, aber diese Fesselspiele und so, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Balken, die man dafür hat. Ne? Und das, das hat er mir dann auch noch gezeigt und so. Und das war zum Beispiel ein fantastisches Interview. Ich fand es total spannend, wie der arbeitet und was die machen.
Ja.
Und ich fand das Magazin auch tatsächlich irgendwie ganz rührend. Ich weiß noch irgendwie, dass das so ein bisschen auch mit so Emotionsgeschichten und so, das war jetzt nicht irgendwie so hart, wie man vielleicht vermuten würde auf den ersten Blick, das Schlagzeilenmagazin. Aber es war wirklich irgendwie ein interessantes Magazin und ich weiß noch, ich saß bei dem Typen und dachte auch kurz so, wo bin ich jetzt hier gelandet gerade?
Da sind auch, das Interview ist quasi transkribiert auf dem Blog zu lesen. Ich habe es hier gerade offen, eine wunderbare Stelle, in der dein Gesprächspartner sagt, ich zitiere, das ist das Besondere an Schlagzeilen. Bei uns liest man keinen Text nach dem Motto Sklavenhintern hart bestraft. Das sind alles gut geschriebene Erzählungen. Und du knallhart als Antwort, gut geschrieben, stellenweise hatte ich das Gefühl, der Heft will mich bewusst quälen. Mit Nonsens-Dialogen wie, du bist wach, nein, ich schlafe noch. Ach so.
Ja, da war ich noch jung und mutig, ne?
Ja, genau. Also wirklich, man merkt es einfach. Toll. Ach, auch toll, dass das alles so archiviert ist. Ist das so ein Projekt? Also ich find's großartig und fantastisch. Da habe ich jetzt schon viel geschmökert in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Ist das so ein Projekt, wo du manchmal sagst, so Mensch, ne, also ich hätte Lust, das wieder weiterzutreiben, weil ehrlich, diese Idee, die du da hattest, da ist ja so viel Potenzial drin. Das ist ja, man kann es ja quasi endlos machen mit auch diesen Formaten noch drumherum. Du hast auch die teilweise gemacht, so Herangehensweisen an diese Magazine. Ist das was du manchmal vermisst?
Ja, da ich auch jetzt noch manchmal, wenn ein Zug zu spät kommt, gehe ich immer in den Bahnhofskiosk. Das ist immer der Ort, wo ich abwarte. Also ja, ich sehe auch immer noch Magazine, wo ich denke, die sind neu, die kenne ich nicht, die sind bestimmt interessant genug. Zugleich, also jetzt so rückblickend von jetzt gesehen, ein bisschen onkelig käme es mir heute schon vor, sage ich mal, einen WordPress-Blog zu machen mit geschriebenem Text. So. Also weißt du so, ich glaube heute, also ihr macht Podcasts sozusagen und ich selbst höre auch mehr Podcasts, als dass ich Blogs lese heutzutage. Und oder vielleicht müsste man heute TikTok machen und dann da vor der Kamera rumragen oder so. Also ich glaube, ich würde es heute irgendwie anders machen. Das Thema fände ich immer noch spannend. Ich weiß aber halt auch nicht so über Printzeitschriften, in Text, im Blog, weißt du, ob das noch wirklich State of the Art wäre und so, dass man, also ich glaube, ich würde es heute irgendwie anders machen, wenn ich Zeit hätte.
Als Podcast drängt sich doch total auf, oder? Das Gespräch dann mit jemand noch anderes oder mit den Leuten, die dafür verantwortlich sind?
Ja, es ist schon aber auch eine harte Nische, muss man sagen. Ne? Also ich hatte damals so, ich weiß nicht, gute Artikel hatten, glaube ich, so 1000 Aufrufe, was okay war damals. Und ich glaube, gute hatten vielleicht so 10.000 oder ein bisschen mehr, wenn es mein Bildblog verlanglinkt war als Linktipp morgens oder so.
Ja.
Das waren so richtige Zuschauer- oder Leserschleudern damals. Ja, aber irgendwie, naja, als Podcast, ich glaube, das wäre zu zugespitzt. Ich weiß, es gibt ja zum Beispiel auch, oder du hast das auch schon gemacht, so Podcasts über Spielemagazine, wie die entstehen. Das habe ich mir auch angehört teilweise. Aber ich muss da auch sagen, nach dem dritten oder so war ich dann auch raus. Also ne, das hat ja gefühlt auch jeder schon mal gemacht. Und ich habe das Gefühl, so was wirklich mehr kann man dann da auch nicht erzählen. Also ich glaube, das wäre nicht das ideale Format. Und ich bin jetzt auch nicht der große Podcaster wie du jetzt zum Beispiel.
Naja, also groß, ich weiß nicht, die Leute quälen sich, glaube ich, jetzt da draußen schon seit wie viel Minuten, 49 mit meiner verrauchten Stimme, es tut mir leid übrigens am Rande, ich habe es in der Ammoderation hoffentlich auch schon gesagt, damit müssen wir jetzt arbeiten, das ist das Zeug, was ich dir heute entgegenhalte, es tut mir fast schon leid, andererseits, mein Gott, ich will mich gar nicht darin verlieren, andere Sache, die ich mir auch aufgeschrieben habe und das passt wunderbar zu der Zahl 1000, denn mindestens so oft habe ich mir das angeguckt, weil ich immer überlegt habe, soll ich es mir jetzt kaufen oder nicht, weil einerseits das Thema ist ganz weit weg von meiner Welt, Zum anderen aber finde ich die Idee so toll, nämlich ein Buch zu schreiben über Fußballgames. Das hast du nämlich auch gemacht, gemeinsam mit, oh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Daniel Montazeri.
Ja, kannst du so machen.
Gott sei Dank. Ein Buch geschrieben, 100 Seiten, 2009 erschien das mit dem Titel Fußballgames, 100 Seiten. Was hat es damit auf sich? Ich muss fragen, warum ausgerechnet ein Buch zu diesem Thema?
Daniel Montazeri ist ein Kollege aus dem Sport von mir gewesen. Wir haben uns tatsächlich beim Spiegel kennengelernt und merkten irgendwann, wir spielen beide ganz viel Pro Evolution Soccer, was damals so unser Hauptspiel war, vor FIFA noch sogar. Ruhe und Frieden gibt's mittlerweile nicht mehr. Aber wir haben uns da zusammengefunden und haben uns dann oft nach der Arbeit getroffen, haben Videospiele gespielt, haben dann gemerkt, wir haben beide, seit wir irgendwie 7 waren wahrscheinlich oder so, also seit über 20 Jahren diese Spiele gespielt. Alle, die irgendwie des Weges kamen. Ne? Jedes Jahr neues FIFA damals oder halt Pro Evolution Soccer oder beide oft auch. Und merken halt so, es ist eigentlich, es gibt viele Menschen davon. FIFA ist ja zum Beispiel immer das meistverkaufte Spiel in Deutschland, jedes Jahr mit Abstand. So dass wir dachten, irgendwie muss man diesem Phänomen, dass so viele Menschen das irgendwie Jahr für Jahr spielen und auch immer wieder neu kaufen, ne? Wo die Spiele sind ja oft total ähnlich wie im Vorjahr. Du verlierst auch dann jetzt beim Ultimate Team, diesem Online-Modus von FIFA, jedes Jahr deinen Fortschritt, du kannst wieder neue Geld reinstecken. Es ist absurd. Und dachten, irgendwie ist das ein Kulturphänomen, was irgendwie ein Buch auch verdient hätte. Damit sind wir dann so ein bisschen, waren wir glaube ich erst beim Spiegel Verlag, der auch Bücher rausgibt, die haben uns so ein bisschen für verrückt erklärt, was auch okay war und hatten dann irgendwann gesehen, es gibt von Reklam so ein Format 100 Seiten, wo immer 100 Seiten über Thema XY und irgendwie versucht das kompakt zusammenzufassen und hatten uns dann da einfach mal beworben und haben gesagt, das ist ja ein Riesenphänomen, verkauft sich gut, hat kulturelle Dimensionen bis hin zu echte Fußballer spielen sich selbst und posten irgendwelche Videos dazu und so weiter und haben das dann tatsächlich da untergekriegt, also für ein mickriges Honorar, muss man natürlich auch sagen. Aber irgendwie, irgendwie fanden wir beide, es war total toll, ein Buch zu schreiben. Und wir haben dann auch, ich glaube, ehrlicherweise, wir haben auch so 30 Interviews dafür geführt. Und wir waren, ich war irgendwie im Urlaub in Japan, bin dann bei Konami vorbeigelaufen. So ein bisschen war der Japan-Urlaub auch, weil ich Lust hatte, Konami mal zu treffen, die Pro Evolution Soccer-Macher. Also weißt du, so Sachen kamen da zusammen und wir haben da total viel Zeit reingebuttert. Und am Ende hätte man es auch, sag ich mal, mit halber Energie wahrscheinlich druckreif machen können. Also es war ein reines Herzensprojekt, was wir gemacht hatten. Und fand es dann einfach beide echt cool, so ein Buch zu haben. Und meine Mutter hatte zum Beispiel auch immer gesagt, schreib doch mal ein Buch, Junge, so ungefähr. Und das mit 100 Seiten hat man das dann gut abgearbeitet zu einem Thema, wo man, sag ich mal, schon sehr tief seit vielen Jahren drin war.
Aber wahnsinnig viel Arbeit, ne? Du sagst das so nebenbei, aber 30 Interviews, dann noch die anderen Recherchen, den ganzen Text dann auch schön zu schreiben, das muss doch wahnsinnig viel Arbeit gewesen sein.
Ja, ja, das waren viele Abende, auch von mir und Daniel irgendwie zusammen.
Mein Gott.
Und ich würde es jetzt, ob ich es nochmal machen würde, I don't know, so für mich selbst ja. Und ich glaube auch, ich lese ab und zu, gucke da nochmal wegen irgendwas rein und denk so, es ist echt ganz gut gealtert. Beim Blog zum Beispiel würde ich sagen, ist nicht jeder Text aus der Frühzeit gut gealtert, aber das Buch ist eigentlich schon ganz gut gealtert und da bin ich auch stolz drauf. Aber das ist so, ich bin ehrlich, ich habe wirklich nie Verkaufszahlen davon bekommen so richtig, weil wir hatten irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es verkaufen muss, ich glaube ein paar vierstellige Zahl irgendwas, ab dann kriegen wir erst zusätzliches Honorar, ist irgendwie der Deal, das hat es nie erreicht und ich habe dann aber auch nie nachgefragt, wie weit wir noch entfernt sind, weil ich irgendwie auch, man will auch nicht diese Desillusion am Ende, wie schlecht es sich verkauft hat.
Oh Mann, ey. Aber dann hier bei der Gelegenheit, ne, liebe Leute, das ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ich finde das so charmant, einfach diese Idee, ausgerechnet zu Fußballgames, zu dieser großen Leidenschaft, dann ein Buch zu schreiben, ich finde das so toll. Und es gibt auch eine Leseprobe, also das nur mal als Hinweis an dieser Stelle. Ich will jetzt mal von hier aus quasi so ein bisschen Richtung Abschluss nochmal einen Aspekt rausgreifen, den du vorhin bei der Erzählung über deines Jobs mal genannt hast und der mich nochmal zu so einer kleinen Frage jetzt hier am Ende inspiriert. Und zwar, es ging nochmal oder es geht darum, dass du vorhin darüber berichtet hast, dass du eine relative Freiheit hast oder ihr als Team eine relative Freiheit habt, was die Themensetzung angeht, ne, und da auch jetzt ohne erstmal in einer großen Drucksituation zu sein, agieren könnt. Und was ich mich da gefragt habe ist, gibt es da in deinem Kopf, ich weiß nicht, die großen Experimente, die Sachen, die du gerne mal ausprobieren willst, ob jetzt inhaltlich oder formell, bei euch im Ressort, die du aber noch nicht ausprobiert hast. Gibt's da was, so ein, zwei Dinge auf deinem Ideenzettelchen, wo du sagen würdest, boah, das wäre schon cool, wenn wir das mal ausprobieren könnten?
Ja, also man muss sagen, dadurch, dass man, also in dieser Logik-Heftartikel, halbwegs aktuelle Analysen und dann irgendwie News, hat man tatsächlich jetzt nicht, oder ich habe selten so Projekte, die ich jetzt wirklich über Monate ausrecherchiere, ne? Und wenn, sind das eher, dann doch eher irgendwelche nischigen Sachen, die sich einfach über Monate herziehen oder weil man mit so vielen Leuten dafür irgendwie reden muss. Aber ich finde es eigentlich immer interessant, auch das Thema, ich weiß, es ist auch von dir ein Herzensthema, Investigation in der Games-Branche im weitesten Sinne. Mhm. Habe ich das Gefühl, ist Luft, ist auch vom Spiegel aus Luft, ist von der ganzen Branche aus Luft.
Ja.
Und da denke ich mir manchmal so, und habe ich es auch in dem, als ich mich auf das Gespräch hier so ein bisschen vorbereitet habe, dachte auch nochmal, es gibt ja wirklich in jedem Bereich auch Kooperationen, also Politikjournalismus oder auch wir haben oft bei zum Beispiel ne, NSA-Enthüllungen, dann sind da irgendwie der Guardian und der Spiegel oder irgendwas zusammen oder auch im kleineren irgendein ARD-Magazin oder ein Spiegel-Kollege oder irgendwas. Aber im Gaming habe ich manchmal das Gefühl, ob wir als Branche da nicht auch zu sehr vor uns hinarbeiten und sowas eigentlich total liegen lassen als Chance, ne, dass man sagt, zum Beispiel ich bin jetzt jemand, ich bin relativ frei. Ich hätte wahrscheinlich auch Erfahrung mit so, wie macht man so Sachen, heiklere Themen in Anführungszeichen. Wir haben eine gute Rechtsabteilung und all diese Sachen wären jetzt auf meiner Seite, auf der Haben-Seite. Ich bin aber jetzt nicht total in die deutsche Games-Branche bis ins tiefste Detail rein vernetzt, wie du jetzt, der jetzt zum Beispiel sehr viele Podcasts machst oder gameswirtschaft.de, die da, glaube ich, auch ziemlich gut vernetzt sind zum Beispiel oder eine Person. Und ich finde, da ist eher noch so Potenzial, was ich auch sehe, wo ich mir jetzt auch dachte, ob man sowas vielleicht mal machen müsste am Ende, ne? Dass man sagt, Spielemagazin, Podcast XY, haut sich mal mit dem Spiegel zusammen und man geht mal auf irgendein Thema, wo es bei beiden Seiten so ein bisschen die Ressourcen fehlen. Sei es jetzt bei den einen die Rechtsabteilung und so ein bisschen die Sicherheit, sei es bei mir jetzt einfach die Manpower ein Stück weit manchmal auch oder eben diese ganz spezifischen Kontakte, ne? Dass man sagt, wir wollen was über zum Beispiel, was ich immer denke, ist ein Thema, was untererzählt ist in der ganzen Branche, ist zum Beispiel Ubisoft als großes europäisches Vorzeigeunternehmen über viele Jahre, was aber nun doch ziemlich im Krisen ist in letzter Zeit. Und plus natürlich diese ganzen Sexismusgeschichten, die das auch hatte, aber auch wirtschaftlich letztlich, ne, weil die Sachen laufen ja längst nicht mehr so gut. Oder eben jetzt die Embracer Group, die ja im Grunde anscheinend, der Trend geht da ja auch eher nach unten als nach oben. Und ich denke, das sind so Themen, die man vielleicht doch mal irgendwie angehen müsste. Und es ist aber, wie gesagt, glaube ich, schwer, das teilweise mit der Manpower, die jede einzelne Redaktion hat, irgendwie zu machen. Ne? Und dann denke ich manchmal, schade, dass dazu wirklich nicht so die großen Geschichten kommen mit wirklich, weiß was ich, 50 Quellen oder wir haben interne Dokumente oder irgendwas. Und aber ich merke natürlich auch selbst, für mich ist es auch schwer, da reinzukommen, aus meiner Position her. Und auch unsere Freien, das Thema hattest du ja auch schon, ich kriege sowas nicht ständig angeboten. Und wenn, ist es natürlich manchmal auch finanziell nicht so leicht zu sagen, einfach, ja, mach einfach mal los, so, wir gucken mal, was passiert.
Ja, genau.
Und ich finde aber irgendwo, glaube ich, da ist noch echt ganz viel Synergiepotenzial in unserer Branche, ne? Weil irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute auch denken, so der Spiegel ist so in seiner eigenen Welt und Spielemagazine, Spielejournalismus ist die andere Welt. Aber ich würde es zum Beispiel gar nicht so sehen. Ne? Also ich höre deinen Podcast, ich höre Auf ein Bier, ich lese Blogs, Insert Moin, keine Ahnung was, ne, was ich alles konsumiere. Oder ich lese auch GameStar gern mal. Wir hatten letztens den GameStar-Chef zu Baldur's Gate, zu der Rekordwertung im Interview.
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Und so Sachen. Also wir sind da jetzt überhaupt nicht, dass wir da irgendwie uns irgendwie besser halten oder sowas, ne? Muss man vielleicht mal so auszudrücken. Und dann denke ich manchmal so, das ist echt schade, dass man da sowas nicht auf den Weg bringt. Das ist natürlich auch selbstkritisch ein Stück weit, sowas können wir auch machen. Allerdings fällt es mir da oft schwerer, auch tatsächlich einzuschätzen, wer an so Themen jetzt irgendwie interessiert wäre, außer jetzt drei, vier Namen wie du, die mir da einfallen würden. Aber es lässt sich dann doch an einer Hand abzählen, wen ich da jetzt so kennen würde, ne? Aber ich glaube, da sehe ich zum Beispiel noch Potenzial, was ich in Zukunft vielleicht mal machen könnte. Und ich glaube, das sind Geschichten, die man bestimmt nochmal erzählen könnte, weil ich habe immer das Gefühl, wir hatten jetzt gerade diese Game-2-Reportage über Gollum zum Beispiel, die war super und wir hatten damals zum Test, glaube ich, auch mit Matthias Kreinbrink, hatten wir auch mit irgendwie zwei, drei Mitarbeitern gesprochen, was schief lief, das so angeschnitten und das ist aber dann schon im Grunde so der Stern der Branche, der jetzt wahrscheinlich das ganze Jahr hochgehalten wird und das fragt man sich dann natürlich schon, ist cool, aber auch ein bisschen schade, wenn einem das irgendwie als erstes dazu einfällt, was irgendwie passiert, ne?
Ja.
Und da,
ich bin
da,
ich bin, ja. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich bin direkt reingebrochen, weil das Thema ist auch eines, das ich viel bei mir im Kopf herumtrage. Und also ganz viele Gedanken dazu. Viele davon kann ich jetzt so vor Mikro noch gar nicht sagen, weil das alles gerade noch so Denkmasse ist. Aber eines, was ich auf jeden Fall, also erstmal dir zustimme, dass es da noch ganz viel gibt, wo Luft für Zusammenarbeiten entsteht. Aber ich glaube auch, das ist etwas, was zumindest seitens der Fachpresse jetzt erst gesehen wird oder ein Gefühl dafür entsteht, dass es dieses Potenzial gibt, weil auch das Thema an sich als ein solches, glaube ich, nach und nach erst überhaupt identifiziert wird. Also was ich sagen will ist, ich glaube, lange Jahre hatten Redaktionen gar nicht auf dem Schirm, dass das eine Art von Berichterstattung sein kann, die sie machen könnten hier in Deutschland. Und jetzt ist, glaube ich, das Problem, jetzt gibt es zwar die Beispiele dafür, also die Crunch-Reportage bei GameStar zum Beispiel oder auch der Delic-Beitrag von Game 2, wo man dann sieht, okay, das schlägt ja auch Wellen, das scheint auch Leute zu interessieren, aber wo jetzt die Leute in den Redaktionen vielleicht sehen, okay, machen wir mal die Rechnung auf, wenn wir jetzt diese Recherche für zu irgendeinem Thema machen wollten, das kostet x Wochen Zeit für die Recherche, das würde so und so viel Geld kosten. Was könnten wir stattdessen machen in der Zeit? Noch mehr Newsbeiträge, noch mehr Tests und noch mehr Specials, die uns viel, viel mehr Geld geben würden. Und meine Einschätzung ist, dass leider bei vielen Redaktionen das Bild von Journalismus nicht so glänzend nach oben gehalten wird, dass man sagt, okay, das ist uns aber wert, die journalistische Arbeit. Und das Geld quasi geben wir gerne dafür aus, für das Ergebnis. Das ist so mein Eindruck. Und ich bin bereit dafür, da jederzeit widerlegt zu werden von Verantwortlichen, die gerade zuhören. Aber mein Eindruck ist, gerade bei etablierten Redaktionen, das Interesse ist auch gar nicht so hoch, so eine Recherche zu finanzieren oder anzustreben, weil auch dann der Outcome im schlimmsten Fall gar nicht im eigenen Sinne sein kann, wenn dann jetzt zum Beispiel ein Ubisoft sagen würde, alles klar, große Fachredaktion, vielen Dank für euren investigativen Beitrag gegen uns sozusagen, ab sofort keine Anzeigenbuchung mehr, keine Keys mehr für die nächsten Assassin's Creed und Far Cry, und dann guckt so eine Fachredaktion ganz schön doof. Und das sind so systemische Probleme, selbst wenn Leute das wollten, ich glaube, sie können gar nicht so einfach. Und deswegen, und da kommen wir langsam in den Bereich der denkenden Denkmasse, die ich noch nicht so richtig aussprechen kann, bin ich so froh, dass es eben in dieser Infrastruktur heute in der Welt von Crowdfunding es Alternativangebote gibt, die nicht in diesem System so erlegen sind, also eben wie jetzt okay cool oder auf ein Bier oder andere, die relativ frei sagen können, okay, wir investieren jetzt mal Zeit und Geld und gucken mal, was dabei rauskommt, weil sie eben nicht danach Angst haben müssen, dass ein Ubisoft sagt, dann gibt's keine Keys und Anzeigen mehr. Also mit anderen Worten und viel kürzer, vollkommene Zustimmung, was du sagst, aber ich glaube, wir sind jetzt gerade, und ich hoffe es, an so einem ganz spannenden Scheidepunkt, wo die Leute, die das machen können und sich das leisten können, jetzt auch, glaube ich, so langsam sich auf das Pferd setzen und sagen, wir reiten jetzt mal los. Und ich glaube, ich sag mal, die nächsten 3 Jahre, da könnte viel passieren. Das ist so mein Gefühl.
Das klingt gut. Du hast natürlich vollkommen recht. Also klar sind mir die Zwänge auch bekannt. Ich hatte jetzt gestern zum Aufnahmetag auch deinen Podcast nochmal gehört zu den Gehältern im Spielejournalismus.
Ja.
Und ja, da kann ich natürlich verstehen auch, wie schwierig das ist für viele Leute. Auch ne, dieses ja. unabhängige Arbeiten einfach. Und wie du sagst, man ist in Zwängen, man braucht auf jeden Fall den nächsten Key. Und wie, das ist so ein bisschen, was ich vorher ja schon mal privilegierte Position genannt habe, wo ich jetzt vielleicht auch hier, ich weiß ja, aber es hören ja Leute aus dem Journalismus auch zu, man kann auch vielleicht als Freier, kann man vielleicht bei uns gerne auch mal anfragen, ob man da vielleicht mal was zusammen machen kann, weil wir haben jetzt zumindest den Vorteil, wenn bei uns irgendjemand die Anzeigen storniert, ist das egal, weil der Spiegel lebt nicht von den Gaming-Anzeigen. Ja. Ne? Und wir haben, wir nehmen auch schon seit langem keine Geschenke mehr an von Spielefirmen oder keine Ahnung, so Sachen. Ne? Also das, ich würde sagen, ich bringe nicht unbedingt die tiefe Kompetenz in allen Themen mit, aber was wir mitbringen, ist auf jeden Fall, glaube ich, diese Unabhängigkeit, die man für so Geschichten auch braucht. Und ich kann mir gerade vorstellen, auch sowas wie jetzt beispielhaft einer eurer Podcasts oder einer deiner Podcasts, an denen du jetzt beteiligt bist, sowas mit uns kombiniert, hätte vielleicht eine interessante Schlagkraft, weil einerseits hat man auch du erreichst sozusagen die Blase, die Gaming-Blase, die ich gar nicht erreiche wahrscheinlich mit dem typischen Spontext, aber bei uns erreicht es wiederum vielleicht Politiker, vielleicht irgendwie dann doch irgendwelche Firmenchefs oder so Investoren oder whatever, wer halt eher den Spiegel liest, als jetzt okay cool zu hören, als ein Beispiel. Ne? So.
Na, würde ich aber nicht sagen. Wahrscheinlich haben die auch alle den abonniert, aber sie kamen noch nicht zum Play-Button, aber nee, ich weiß natürlich, was du meinst. Das ist da. Ich würde sagen, das ist Thema für ein Nachgespräch jetzt nochmal nach der Aufnahme.
Gerne.
Ja, nee, genau, aber hochinteressant. Ich glaube, da ist gerade viel in Bewegung. Und jetzt hoffe ich einfach mal, ich sag mal in den nächsten 3 Jahren, dass sich da einiges ändern wird. Ich hoffe es, ich bin gespannt. Einladung ist ausgesprochen in 3 Jahren, dass wir uns hier nochmal treffen und zurückschauen auf die vergangene Zeit und gucken, wer hatte recht, ich oder Krake Paule.
Sehr gerne.
Guck mal, Asse, ist das jetzt Wertschätzung? Ich habe nochmal am Ende ein Fußball-Thema reingebracht. Krake Paule? Ne,
das kenne ich noch, die WM-Krake, ja.
So, legendär. Ich hatte gehofft, du nimmst mir das ab, weil ich hätte schon Schwierigkeiten gehabt, das genauer zuzuordnen. Ja, sehr gut. Du, ihr habt mich doll gefreut. Das war ganz toll für mich. Das hat, also allein schon aus egoistischen Gründen, es begann vor Jahren mit diesem ängstlichen Telefonanruf. Und jetzt sitzen wir hier heiter, zu 50% immer noch leicht mitgenommen vom Wochenende zusammen und sprechen über unsere Arbeit, das Leben drumherum. Das war sehr schön. Du, ich danke dir von Herzen.
Danke dir, Dominik.
Also all jene, die vor über einer Stunde bei der Anmoderation noch gedacht haben, okay, alle Zutaten für eine fantastische Folge sind gegeben, die wurden ja jetzt wohl hoffentlich nicht enttäuscht, denn dieses Gespräch war absolute Klasse. Ich habe das sehr genossen, ohne Witz, Markus und ich haben auch nochmal ein sehr interessantes Nachgespräch, wenn man so will, geführt. Es war einfach sehr, es war toll, hat mir gefallen. Ich hoffe euch auch. Und falls dem so ist, liebe Menschen da draußen, liebe Menschen, die hier regelmäßig Zeit zum Hören investieren, vielleicht wollt ihr sogar Geld investieren. Zum einen, um ein Dankeschön hier rüber zu schicken für unsere und meine Arbeit, die wir bei OKCOOL leisten. Zum anderen aber auch, weniger altruistisch, sondern mehr zu eurem Vorteil, könnt ihr dann einen ganzen Premium-Katalog an Sonderformaten freischalten, die ich mal mehr, mal weniger verschnupft mit meinem Team produziere. Die drehen sich alle irgendwie um Spielkultur, aber wir bemühen uns, Perspektiven zu finden und Herangehensweisen, die so ein bisschen ungewöhnlicher sind. Von Audioreportagen über Interviews bis hin zu Review- und Besprechungsformaten lassen wir uns da eine ganze Menge einfallen. Schaut euch doch einfach mal um. Über Steady kann man das machen, eine Crowdfunding-Plattform, quasi das deutschsprachige Patreon. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung und dann könnt ihr einfach mal gucken, ne, mal klicken, ob euch da was zusagt und dann könnt ihr ein kleines Abo abschließen. Für 5 Euro seid ihr mit dabei. Ich würde mich freuen. Ich schicke euch liebe Grüße und sag einfach mal Dankeschön fürs Hören. Bis bald wieder. Tschüss.